Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt. Und er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir verbunden, dann bleibe ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen wie eine unfruchtbare Rebe und vertrocknet. Man sammelt die vertrockneten Reben ein und wirft sie ins Feuer, wo sie verbrennen. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bewahrt, dann gilt: Ihr dürft bitten, was immer ihr wollt, und eure Bitte wird erfüllt werden. Die Herrlichkeit meines Vaters wird darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Haltet an meiner Liebe fest. Ihr haltet an meiner Liebe fest, wenn ihr meine Gebote befolgt. Ich befolge ja auch die Gebote meines Vaters und halte so an seiner Liebe fest. Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude euch ansteckt. Die Freude wird euch ganz und gar erfüllen. Das ist mein Gebot. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde einsetzt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr meine Gebote befolgt. Ich bezeichne euch nicht mehr als Diener. Ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich ausgewählt, sondern ich habe euch ausgewählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hinausgeht und reiche Frucht bringt. Eure Frucht wird Bestand haben. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Das ist mein Gebot für euch. Ihr sollt einander lieben.
Ein großartiger Text. Ich fange mal mit einem anderen Text an. Es gibt nämlich eine interessante Fabel aus dem Jahre 1808 von Johann Peter Hebel. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sie vielleicht noch aus der Schule kennt. Sie heißt Seltsamer Spazierritt. Und sie geht in etwa so. Ein Mann ist mit seinem Sohn und einem Esel unterwegs. Der Mann sitzt auf dem Esel und der Sohn geht nebenher. Soweit ist alles in Ordnung. Sie legen ihren Weg zurück. Und irgendwann kommt ihnen dann ein Wanderer entgegen. Der schaut die drei an und ist sichtlich irritiert. Und deshalb fragt er dann auch den Vater, warum lässt du denn deinen Sohn laufen, obwohl er noch so jung ist? Du selber sitzt voll auf dem Esel. Das kann doch echt nicht angehen. Der Vater denkt sich, boah, der Mann hat einen guten Punkt. Wir tauschen besser. Also sitzt nun der Sohn auf dem Esel, während der Vater nebenher läuft. Und wieder kommt ihnen ein Wanderer entgegen. Er schaut sich das Trio an, ist auch irritiert und sagt schließlich zu dem Jungen auf dem Esel, was fällt dir eigentlich ein? Du bist jung, kräftig, dynamisch, hockst da oben auf deinem Esel, während der Vater den ganzen Weg laufen muss. Wo bleibt da der Respekt? Der Vater denkt sich, ah, ganz falsch ist es nicht. Setzen wir uns halt zusammen auf den Esel. Und so reiten sie weiter. Erwartbar kommt nun wieder ein Wanderer des Weges, schaut die drei an, ist sichtlich aufgebracht. Wir dürfen mal überlegen, was sagt er wohl? Wer hat eine Idee? Genau, der arme Esel. Was fällt euch Tierquälern eigentlich ein, das arme Tier so zu belasten? Gut, denkt sich der Vater, dann laufen wir halt zu dritt. Jeder für sich. Der Esel wird geschont und für uns beide ist wenigstens gleich fair und oder ungerecht, wie auch immer, gleich anstrengend. Es kommt, wie es kommen muss. Es kommt wieder ein Wanderer des Weges, schaut sich die drei an und kann sich einen Kommentar nicht verkneifen, sagt belustigt, ihr seid ja verrückte Gesellen, geht einfach mit dem Esel spazieren. Warum sitzt nicht wenigstens einer von euch auf ihm drauf? Der Vater hat gestrichen die Schnauze voll, holt ein Beil heraus und nein, es ist kein Tarantino, also der Esel wird nicht getötet. Nee, er schlägt einen kräftigen Ast aus der Büschung heraus, bindet dem Esel die Vorder- und die Hinterbeine zusammen, hängt den an den Ast dran, der Sohn und der Vater nehmen ihn auf die Schultern und tragen den Esel des Weges. Warum erzähle ich diese Geschichte? In ihr wird so schön deutlich, dass wenn man sich an den Menschen orientiert, die einen ungefragt ihre Meinung auftischen, da kann man ganz schön vom Weg abkommen. Man kann Dinge tun, die man eigentlich nie vorhatte. Man kann das Wichtigste, das Eigentliche, schnell aus den Augen verlieren. Der Mann und sein Sohn wollten eine Wegstrecke zurücklegen und der Esel sollte ihnen eigentlich dabei helfen. Und wären sie bei sich geblieben und bei dem, was sie vorhatten, wäre der Weg sicher auch viel besser bewältigt gewesen. Wir brauchen einen Fokus, wir brauchen einen Halt, wir brauchen einen Mittelpunkt, an dem wir uns orientieren können, ehe wir uns im Ganzen drumherum verlieren. Und diese Botschaft, die hat nie an Aktualität verloren. Im Gegenteil, je mehr Angebote es gibt und je mehr Menschen uns in unser Leben reinquatschen, je größer die Menge an Informationen ist und die Anzahl an Aufgaben, die wir so zu bewältigen haben, desto wichtiger ist sie, die Mitte. Und darum geht es genau in diesem Text, den Birte gerade vorgelesen hat. Um die Mitte, das Zentrale, das absolut Wichtigste. Und wenn du den Eindruck hast, dein Leben läuft vielleicht so ein bisschen an dir vorbei, vielleicht funktionierst du nur noch, dann kann dir gerade dieser heutige Text helfen. Vielleicht hast du den Eindruck, Umstände oder Menschen um dich herum treffen eigentlich die Entscheidungen für dein Leben. Du bist ihnen hilflos ausgeliefert. Oder auch dann, wenn du nicht mehr weiter weißt und dich fragst, was ist eigentlich als Nächstes dran. Ich glaube, in all diesen Situationen ist dieser Text von heute Gold wert. Und auch wenn du eigentlich mit dir und deinem Leben ganz zufrieden bist, kann der Text dir helfen, dich auf das Wichtigste auszurichten und neu zu erfahren, was mit Jesus als Mitte des Lebens möglich ist. Ich lese nochmal die ersten Verse, Vers 1 bis 6. Da steht: Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt, und er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir verbunden, dann bleibe ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen, dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen wie eine unfruchtbare Rebe und vertrocknet. Man sammelt die vertrockneten Reben ein und wirft sie ins Feuer, wo sie verbrennen. Jesus ist der wahre Weinstock. Und mit wahr ist wahrhaftig, echt und lebendig gemeint. Das Gegenteil wäre eigentlich nicht falsch, sondern eher vertrocknet und leblos. Im Alten Testament gibt es dieses Bild von dem Weinstock häufiger und damit ist immer Israel gemeint. Und dieser Weinstock, der kann entweder lebendig sein, vital, oder er kann vertrocknet und leblos sein. Und Jesus baut auf diese Texte im Alten Testament auf und führt sie aber weiter, indem er sagt, nicht mehr ihr, also das Volk Israel, seid der Weinstock, sondern jetzt bin ich, also Jesus ist der Weinstock. Ich bin es, alles Leben kommt von mir, ich gebe Leben und ich mache lebendig. Ähnlich wie in der Predigt von Martin vor 2 Wochen, als er von dem lebendigen Wasser gesprochen hat, das Jesus der Frau gegeben hat. Ich bin das Leben, ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Diese Ich-Bin-Aussage ist eigentlich ja die zentrale Aussage des Textes und das begleitet uns das ganze Johannesevangelium über. Es gibt sowas immer wieder. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür zum Vater. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Und hier sagt er, ohne mich könnt ihr nichts erreichen oder nichts tun. Immer ist Jesus das Zentrale. Das Wichtigste, das Grundlegendste. Jörn hat ebenfalls in dieser Predigtreihe so schön deutlich gemacht, dass Jesus einen Absolutheitsanspruch an den Tag legt. Dass er Menschen zu einer Entscheidung provoziert, zu einer klaren Haltung ihm gegenüber. Jörn sagte so schön, entweder ist Jesus ein Scharlatan, also ein Betrüger, oder er ist der Sohn Gottes. Dazwischen gibt es nichts. Man muss sich irgendwie entscheiden, wie man Jesus nun sieht und was das dann mit einem macht. Dieser Text im Johannesevangelium gehört zu den sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Jesus gibt seinen Nachfolgern das mit auf den Weg, was ihnen in der nächsten schweren Zeit helfen soll. Er wird sterben, qualvoll am Kreuz. Nächste Woche werden wir die Auferstehung feiern, Karfreitag sein Tod. Er wird sie verlassen, seine Jünger. Dann wird er auferstehen und wiederkommen, aber anders als vorher. Er ist nicht mehr immer da. Er kommt und geht und sie müssen irgendwie ein bisschen selber klarkommen. Sich an das erinnern, was er ihnen beigebracht hat. Daran festhalten, das tun, was er ihnen in den letzten Jahren so wichtig gemacht hat, was sie von ihm gelernt haben, ja, was sie von ihm abgeschaut haben. Sie werden weiter am Reich Gottes bauen müssen, die frohe Botschaft der Rettung verkünden. Und zwar nicht nur für die ferne Zukunft, sondern schon im Hier und Jetzt. Denn diese Botschaft verändert Leben, sie ist transformierend. Aber sie müssen warten, sie müssen aushalten, bis Jesus wiederkommt. Ja, sogar in sie hineinkommt an Pfingsten durch den Heiligen Geist. Und jetzt gibt Jesus ihnen dieses Bild vom Weinstock und den Reben. Und einerseits ist das so ein Vorgeschmack auf das Wirken des Heiligen Geistes in ihnen. Etwas, das Lust auf weiteres Leben mit Jesus macht. Auf diese großartige Verbundenheit. Und gleichzeitig will er ihnen aber auch helfen, diese Zwischenzeit auszuhalten. Diese Unverfügbarkeit von Jesus. Und diese Unverfügbarkeit von Jesus, das ist etwas, was ich irgendwie kenne. Vielleicht kennt ihr das auch, dass wir uns nach einer echten Verbindung mit Gott sehnen, dass wir uns gerade Nähe und Geborgenheit von Gott wünschen, wenn wir einsam und allein sind, dass wir uns Rat und klare Sprache wünschen, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, und dass wir uns Vertrauen und auch Sicherheit wünschen, wenn uns Zweifel überwältigen. Und Jesus antwortet darauf, indem er sagt: Bleibt in mir. Ganz nah bei mir. Bleibt mit mir verbunden und ich bleibe mit euch verbunden. Und dann bringt ihr viel Frucht. Mit Frucht ist im Johannesevangelium immer das gemeint, was Gott durch seinen Geist in uns bewirkt. Liebe, Frieden, Freundlichkeit, Güte, Barmherzigkeit, Vergebung, Hilfsbereitschaft, Selbstbeherrschung. Sich selbst zurücknehmen können, anderen dienen, das tun, was nachhaltig gut ist und was gut tut. Das, was das Leben zum Blühen bringt, das, was Menschen belebt und ermächtigt und das, was am Ende immer Gott groß macht, was ihm Freude macht. Und das passiert, wenn wir mit Jesus verbunden bleiben, wie die Rebe am Weinstock, versorgt mit dem Leben von dem, der das Leben ist. Und wenn wir nicht verbunden sind, dann passiert etwas anderes. Etwas, was für uns vielleicht auch befremdlich oder gar krass klingen mag. Da steht: Jede Rebe, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Im Weinbau ist das total selbstverständlich. Eine Rebe, die keine Frucht bringt, also ein toter Zweig, der ist überflüssig. Und der Weinstock braucht für sein Wachstum Platz und er braucht gesunde Triebe. Was meint Jesus also jetzt in Bezug auf Menschen? Das ist gar nicht so einfach, weil er ja in einem Bild redet. Aber offensichtlich kann man auch nicht in ihm bleiben. Diese Option gibt es. Und dann vertrocknet die Rebe langsam. Schließlich macht es für die Rebe keinen Unterschied mehr, ob sie nun am Weinstock ist oder nicht. Denn es besteht keine echte Verbindung mehr. Das, was Gott, der Gärtner, in diesem Bild tut, ist dann logisch. Die Rebe vertrocknet aber nicht, weil der Gärtner sie blöd findet. Die vertrocknet auch nicht, weil ihm irgendwas an dieser Rebe nicht passt. Er schneidet sie noch nicht mal ab, weil sie zu wenig Frucht bringt oder weil sie sich zu wenig angestrengt hat oder so. Er schneidet sie ab, weil sie gar keine Frucht bringt. Was nur dann möglich ist, wenn sie nicht mehr mit dem Weinstock verbunden ist. Er schneidet sie also ab, weil sie keine echte Verbindung mit dem Weinstock mehr hat. Es fließt kein Wasser, keine Nährstoffe mehr durch ihre Adern. Sie ist nur noch optisch mit dem Weinstock verbunden. Und Jesus sagt: Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht bringen. Wenn also eine Rebe da hängt, aber kein Austausch, keine Verbindung, ja keine Beziehung mit dem Weinstock da ist, dann passiert auch nichts. Dann wächst sie nicht, dann gibt es keine positive Veränderung, keine Entwicklung, keine Früchte. Sind wir wieder bei dem Punkt: Entweder mit Jesus, dann gibt es Frucht, oder ohne Jesus, dann gibt es keine. Und das Prinzip, das kennen wir aus dem Johannesevangelium. Immer wieder wird erklärt, dass wenn wir Gott vertrauen, wenn wir in Jesus bleiben, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann bringen wir automatisch Frucht. Und das zieht sich so sehr durch Jesu Worte, dass er sogar in der Bergpredigt formuliert: An der Frucht werdet ihr sie, also meine Jünger, meine Nachfolger, erkennen. Die Frucht ist also das Erkennungszeichen. Daran kann man einen Christen, einen Jünger, einen Nachfolger von Jesus erkennen. Aber es geht nicht um viel Frucht, nicht um genug Frucht, nicht um Leistung. Nein, es geht darum, verbunden zu sein. Und dann gibt es auch Frucht. Dieses mehr Frucht bringen, das ist nicht unsere Aufgabe. Da gibt es in diesem Bild einen Gärtner, Gott. Der kümmert sich darum. Gott selbst. Eine Rebe oder ein Trieb, der wird beschnitten, also es werden Kleinigkeiten, die nicht so zielführend sind, weggeschnitten, damit das, was gut ist, was schon da ist, noch größer wird und richtig viel Frucht bringt. Wo und was beschnitten wird, das entscheidet der Gärtner. Er holt das Beste aus jedem Trieb heraus und beschneidet das, also schneidet das ab, was wenig hilfreich ist. Mir gefällt das Bild total, weil ich mich darin irgendwie wiederfinden kann. Ich habe den Eindruck, Gott greift immer wieder korrigierend in mein Leben ein, um es besser zu machen und vor allem, um mich ihm immer ähnlicher zu machen. Und dieses Beschneiden kann hier und da auch einschneidend sein. Das tut auch manchmal weh, aber es bewirkt so viel Gutes, dass ich es im Nachhinein nie missen will. Vielleicht denkst du einen Augenblick lang zurück und überlegst, welche schweren Situationen und Zeiten dich geprägt haben, wo du aber gleichzeitig gemerkt hast, ich habe Dinge erfahren, ich habe Dinge gelernt, die will ich im Hier und Jetzt nicht mehr missen, darauf will ich nicht verzichten. Und auch wenn du vielleicht im Moment der Krise, des Zweifels oder der Anstrengung dachtest, Gott, wo bist du? Warum muss ich das hier erleben? Kannst du es nicht einfach beenden? So kann es trotzdem sein, dass wir im Nachhinein denken, darauf will ich nicht verzichten. Manchmal reden meine Frau Sarah und ich über die Vergangenheit, über Fehler, die wir als Jugendliche oder junge Erwachsene oder vielleicht auch schon als Erwachsene gemacht haben. Und früher habe ich meine Frau an dieser Stelle total genervt, weil ich immer wieder gefragt habe, was bereust du eigentlich? Was würdest du heute anders machen? Was war falsch? Und wie können wir verhindern, dass sich unsere Fehler wiederholen? Das war meine Perspektive darauf. Sarah fand diese Perspektive oft zu negativ. Denn ihre Perspektive war weitaus gesünder und positiver als meine. Ich habe sie erst lernen müssen im Laufe der Jahre. Heute sehe ich nämlich, wie Gott durch sein weises Beschneiden selbst merkwürdige Triebe zu Frucht gebracht hat und immer noch tut. Wie er so manchen Ego-Trip von mir so beschnitten hat, dass ich Wichtiges über mich, über andere, über Gott gelernt habe. Und diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die will ich auf gar keinen Fall mehr missen. Gott reißt keinen Trieb beim Wachsen aus, der ihm nicht gefällt. Nein, er beschneidet ihn. Immer und immer wieder. Und dieser Weinstock, der wächst dann nicht auf Schienen und jede Rebe sieht gleich aus. Nein, ganz im Gegenteil, wir wachsen alle anders. Und deshalb ist dieses Prinzip des Beschneidens auch nicht in eine Form pressen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, das kann man tatsächlich machen. Man kann an einem Apfelbaum so einen Kasten hängen und den Apfel da reinwachsen lassen und dann wächst er in einer Form. Nein, darum geht es nicht. Und schon gar nicht alle in die gleiche Form, sondern immer wieder kleine, aber notwendige Korrekturen vorzunehmen, damit am Ende die Frucht größer und reicher wird, damit am Ende Gott groß gemacht wird. Wer mit ihm verbunden bleibt, bringt reiche Frucht. Das passiert. Es ist keine Anstrengung oder Leistung. Es entspringt daraus, dass wir verbunden, also in Beziehung bleiben. Wie können wir in Jesus bleiben, von diesem so guten Beschneiden des Gärtners in unserem Leben profitieren? Bleiben wir dafür mal bei dem, was Jesus an dieser Stelle sagt. Ich finde nämlich, in den nächsten Versen wird es noch etwas deutlicher. Ab Vers 7. Da steht, wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bewahrt, dann gilt, ihr dürft bitten, was immer ihr wollt, und eure Bitte wird erfüllt werden. Die Herrlichkeit meines Vaters wird darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Haltet an meiner Liebe fest. Ihr haltet an meiner Liebe fest, wenn ihr meine Gebote befolgt. Ich befolge ja auch die Gebote meines Vaters und halte so an seiner Liebe fest. Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude euch ansteckt. Die Freude wird euch ganz und gar erfüllen. Das ist mein Gebot. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt hier mehrere Dinge, die Ausdruck dieses in Jesu Bleibens sind. Zum einen gibt es uns, die wir etwas ja dafür tun, uns dafür entscheiden, in Jesus bleiben zu wollen. Und zum anderen gibt es Dinge, die uns als Folge davon geschenkt werden. Wie sieht dieses Bleiben aus? Jesus spricht davon, seine Worte zu bewahren und seine Gebote zu befolgen. Und er spricht davon, ihn zu lieben und andere zu lieben und von ihm geliebt zu werden und an der Liebe festzuhalten. In manch anderen Übersetzungen steht, in seiner Liebe zu bleiben. Das finde ich ein bisschen ungünstig ausgedrückt, denn eigentlich kann man nicht aus Gottes Liebe herausfallen. Also es gibt keinen Punkt, an dem Jesus sagt, so, jetzt ist die Liebe vorbei, aufgebraucht, bis hierhin und nicht weiter, ab jetzt seid ihr mir egal und ich ignoriere euch. Das, so ist es nicht, aber man kann sehr wohl an seiner Liebe festhalten, sich für sie in Anspruch nehmen, sie wirken lassen, sich ihr aussetzen, sich von ihr vielleicht sogar überwältigen lassen oder sich von ihr entfernen, ihr den Rücken kehren, eben seinen eigenen Weg gehen. Das lässt Jesus zu. Jesus lieben und seine Worte bewahren oder Gebote halten sind scheinbar untrennbar miteinander verwoben. Das ist merkwürdig, weil für uns sind Gebote und Gesetze oft was Liebloses, was Kaltes, was Nüchternes, etwas, was zwar fair ist, aber ja eben auch sehr nüchtern. Etwas, was Streit regeln soll, was man braucht, wenn es Konflikte gibt oder etwas, was auch das Ausmaß von Strafe irgendwie regeln soll. Bei Jesus scheint das anders zu sein. Seine Worte regeln nicht das Strafmaß, sondern sie beschreiben, was gut und richtig ist, was es zu befolgen gibt, weil es seine Worte beschreiben, wie Liebe richtig gut funktioniert. Jesus meint mit Gebote halten nicht, haltet alle Gebote, die ihr irgendwann gefunden habt, die euch beigebracht wurden, die ihr vielleicht an jeder Stelle findet. Das ist Ausdruck eurer Liebe zu mir. Nee, er spezifiziert da schon ein bisschen. Er sagt nämlich nicht, haltet alle Gebote, sondern er sagt, haltet meine Gebote. Und dann macht er auch deutlich, was seine Gebote sind. Die münden nämlich alle in das eine Gebot, liebt einander. Alle Gebote Jesu sind also Ausdruck von seiner Liebe. Und so wie das Beschneiden von einem Rebstock immer etwas Gutes bewirkt, nämlich dass es die Frucht vermehrt, so sind auch seine Worte und Gebote immer Ausdruck des Besseren. Sie bringen das Leben zum Blühen. Sie sind nachhaltig gut, sie sind wichtig, sie sind richtig, sie sind wertvoll. Und trotzdem können sie auch wehtun. Wenn jemand mit einer Lüge lebt, die er sich und anderen immer wieder erzählt, dann muss diese aufgedeckt werden, bereinigt, vergeben. Das tut weh. Wenn jemand ungerecht zu anderen ist, egoistisch und lieblos, dann braucht es Einsicht, ein Eingeständnis und eine echte Umkehr. In Seelsorgegesprächen erlebe ich häufiger, wie heilsam schonungslose Ehrlichkeit sein kann. Wenn der wunde Punkt, das Versagen und die eigene Hilflosigkeit endlich auf dem Tisch liegen und wenn Menschen unter Tränen bekennen, wenn sie merken, eigentlich braucht es eine Kehrtwende für mein Leben. Aber all das muss immer Ausdruck von Liebe sein. Niemals Demütigung oder Beschämung. Erik hat das letzten Sonntag so schön deutlich gemacht, wie Gott uns eben nicht beschämen will, wie er uns herausrufen will aus den Lasten, aus den Sünden unseres Lebens. Und deshalb sind Worte und Gebote dieses Rabbis, der so viel mehr als nur ein Rabbi ist, immer Ausdruck von Liebe. Und sie führen zum Leben. Man kann das Lieben und die Gebote nicht gegeneinander ausspielen. Man kann nicht sagen, ich halte mich an Gottes Gebote und deshalb liebe ich an dieser Stelle nicht. Ich halte mich an Gottes Gebote und deshalb darf ich schlecht über andere reden oder deshalb darf ich Menschen verletzen oder ungnädig sein, nachtragend, verleumderisch, unfreundlich, egoistisch. Ich kann mit Gottes Geboten keinen einzigen Funken Lieblosigkeit begründen, keine einzige Unterdrückung, kein Vorenthalten von Barmherzigkeit, weder mir gegenüber noch meinen Mitmenschen. Aber genauso wenig kann ich sagen, weil ich liebe, sind für mich Gottes Worte und Gebote überflüssig. Ich halte mich an die Liebe und deshalb ist es letztlich egal, was Jesus zu diesem oder jenem Thema gesagt hat. Weil wenn ich wirklich lieben will, dann tue ich gut daran, zu ergründen, was Jesus mir fürs Lieben rät. Denn er hat mehr als jeder andere verstanden, wie Lieben geht. Bei Jesus sind seine Worte und Gebote immer Ausdruck seiner großen Liebe. Und seine Liebe drückt sich auch immer in Worte und Geboten aus. Und ich glaube, wenn wir etwas in der Bibel lesen oder in einer Predigt hören und wir die Liebe nicht erkennen können, dann haben wir entweder nicht richtig zugehört oder derjenige, der da redet, hat die Bibel, das Wort Gottes, noch nicht richtig verstanden. Jesu Worte und Handeln lassen sich von der Liebe nicht trennen. Sie sind immer Ausdruck davon. Und deshalb lieben wir auch Jesus, wenn wir diese guten Worte ernst nehmen, wenn wir sie befolgen, wenn wir sie verstehen wollen und bewahren, wenn wir sie lesen, wenn wir sie hören, darüber nachdenken, wenn wir mit anderen darüber sprechen, diskutieren, sie verstehen und begreifen wollen und vor allem, wenn wir es umsetzen und ausprobieren wollen. Überprüfen, was das macht, wenn wir Jesus' Gebote ernst nehmen und umsetzen. In der Praxis ausprobieren, wie gut und liebevoll es ist, wie wertvoll das Leben wird, wenn man sich an dem orientiert, was Jesus sagt. Jesus als unsere Mitte, unser absolutes Zentrum. Meine Frau und ich, wir sind manchmal Mentoren für Paare. Manche, die in einer Krise stecken, manchmal vielleicht auch Paare, die am Anfang ihrer Beziehung stehen und sagen, wir wollen alles gut und richtig machen und möchten deswegen ein bisschen gecoacht werden. Und das Wichtigste für diese Beziehung ist immer, und zwar bevor alles andere kommt, dass beide Partner wirklich zusammenbleiben wollen, ein Leben miteinander und nicht ohne einander führen wollen. So banal das auch klingt. Und das fragen wir oft ganz am Anfang. Ist das quasi gegeben? Weil sonst braucht es den Rest nicht. Und wenn beide PartnerInnen das mit Ja beantworten, dann geht es natürlich auch um den Ausdruck von diesem Zusammensein wollen. Wenn man mit dem anderen zusammen sein und bleiben will, dann bekommt der als ganze Person Wichtigkeit in meinem Leben, Relevanz. Dann muss ich ihm zuhören, ihn verstehen, muss ich seine Worte ernst nehmen, seine Wünsche und Bedürfnisse respektieren. Denn er oder sie ist mir ja wichtig. Und ein echter Gamechanger für viele Paare ist, wenn sie verstehen, wir entwickeln uns weiter, also jeder für sich. Und ich kann den anderen immer wieder neu kennenlernen mit dem, wie er sich gerade in den Umständen seines Lebens entwickelt. Mit dem, was er lernt, was ihn jetzt ausmacht. Und dann bleibe ich dran an ihm oder ihr. Da haben wir es wieder, das Bleiben. Und ich glaube, so kann man auch in Beziehung mit Jesus bleiben. Auch wenn diese Beziehung sich im Laufe des Lebens verändert, auch wenn wir Jesus immer wieder neu verstehen und kennenlernen. In Beziehung mit Jesus bleiben bedeutet, ganz ähnlich wie in Beziehung zu Menschen, Zuneigung zeigen, Nähe und Verbindung suchen, gelernte Wege der Verbindung vielleicht bewahren und neue entdecken. Da kann man auch gut andere Christen fragen, Mensch, wie machst du das denn mit dem Beten? Wann betest du? Liest du Bibel? Hörst du Musik? Gibt es noch andere Arten? Da kann man sich austauschen, so wie man sich über Beziehungen immer gut mit anderen Menschen austauschen kann. Wir wollen Jesus ernst nehmen, ihm Relevanz im Leben geben. Und genau das meint Jesus, wenn er von Lieben und Gebote halten spricht. Und diese Nähe hat dann Auswirkungen. Hier steht was ganz Spannendes. Wir dürfen bitten, was immer wir wollen, und er wird es uns geben. Ich glaube, ich muss diese Stelle ein bisschen entmystifizieren, auch wenn es mir ein bisschen leid tut. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass das nicht bedeutet, irgendwann sind wir so tolle Christen, dass Gott uns Superkräfte verleiht und wir eigentlich damit schalten und walten können, wie wir wollen. Ich glaube, er meint etwas viel Persönlicheres, etwas, was viel mehr beziehungsorientiert ist, was auch in diesen Kontext der Stelle total gut reinpasst. Wir haben nämlich alle Wünsche für uns selber und für unser Umfeld. Und wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann werden diese Wünsche, also die Wünsche von Jesus und von mir, die werden immer ähnlicher. Wir leiden irgendwann an den gleichen Dingen. Wir freuen uns an den gleichen Dingen. Und wir bitten Gott, unseren gemeinsamen Vater, um die gleichen Dinge. Auch gute Freunde oder Paare können in einen ganz ähnlichen Zustand miteinander kommen oder ihn erreichen. Und das ist durchaus erstrebenswert, wenn man nämlich weiß, was dem anderen gut tut. Oder was der andere für gewöhnlich will, was ihm wichtig ist, dann muss ich nicht immer fragen, ob ich mich am Nachmittag mit diesem oder jenem auseinandersetzen kann, ob ich das oder jedes machen kann. Ich kann Entscheidungen treffen, ohne zu befürchten, dass mir mein Partner in den Rücken fällt oder mich am langen Arm verhungern lässt. Ganz im Gegenteil, man kann dann oft sogar mit der Unterstützung rechnen. Ja, sich sogar darauf freuen, auf den Rückenwind des Partners oder der Partnerin. Manchmal finde ich das ganz erholsam, wenn ich mit Leuten rede, die schon sehr lange verheiratet sind, so wie Gerd zum Beispiel, und dann trifft Gerd irgendwie eine Entscheidung. Er kommt irgendwie zu mir und hackt einen Baum ab oder sowas. Und dann könnte ich ihn jetzt fragen, ja Mensch, wie hast du das denn gemacht? Hast du deine ganze Familie gefragt, ob das gerade klar geht für sie? Und oft sagen Leute wie Gerd dann sowas wie, hä, verstehe die Frage nicht. Weil Menschen, die schon lange in Beziehung sind, tatsächlich viel weniger Sachen absprechen müssen. Natürlich müssen die auch kommunizieren und natürlich müssen die auch mal fragen, was geht und was nicht geht. Aber viel weniger, weil sie sich so gut kennen. Und das kann man in einer Beziehung mit Jesus auch erreichen. Und dann ist es, glaube ich, wirklich so, dass wir bitten in Jesu Namen und Dinge passieren. Und so kann ich für Dinge bitten und schon wissen, dass Jesus sein Bestes für die Erfüllung dessen gibt und auch mit mir leidet, wenn es sich aus irgendwelchen Gründen nicht erfüllen lässt. Natürlich bleibt da auch immer Unverständnis zurück, nämlich bei den guten Dingen, für die ich bete und die nicht in Erfüllung gehen und vielleicht sogar schlimmer werden. Da bleibt auch immer ein Zweifel an Gottes Allmacht und Liebe zurück. Aber wie in dem Lied, was wir vorhin gesungen haben, halte ich mich daran fest, dass diese Beziehung mit Gott mir trotzdem nachhaltig gut tut. Und dass es so vieles gibt, worum ich bitte und merke, dass es tatsächlich passiert. Dass ich immer wieder deutlich spüre, Jesus und ich, wir ziehen am gleichen Strang, wir gehen in die gleiche Richtung. Das ist schön. Und auch hier wird der Beziehungsaspekt deutlich. Wenn ich täglich, ja stündlich oder gar minütlich mein Leben in dem Bewusstsein der Gemeinschaft mit Jesus verbringe, es langsam immer weniger Unterschied macht, ob ich nun denke oder bete, weil es sich immer mehr ähnelt. Ich uns beide als Team verstehe, dann sind da so viele Gebete, an deren Erfüllung wir gemeinsam arbeiten, dass tatsächlich auch eine Menge in Erfüllung geht. Aber wenn ich vielleicht einmal die Woche am Sonntag dafür bete, dass der Krieg im Iran aufhört, werde ich hoffentlich auch das erleben. Aber ich verpasse sehr viel tausend alltägliche Bitten, die ihre Erfüllung finden können. Diese innige Beziehung mit Jesus ist das, was Jesus mit dem Bild der Traube und dem Weinstock meint. Und das wird auch in den letzten Versen des Textes nochmal deutlich untermauert. Ab Vers 12. Das ist mein Gebot, ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde einsetzt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Ich bezeichne euch nicht mehr als Diener. Ein Diener weiß nämlich nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich ausgewählt, sondern ich habe euch ausgewählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hinausgeht und reiche Frucht bringt. Eure Frucht wird Bestand haben. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Das ist mein Gebot für euch, ihr sollt einander lieben. Dieser letzte Abschnitt wird umklammert von dem Liebesgebot. Jesus bezeichnet uns, wenn wir seine Jünger sind, wenn wir ihm nachfolgen und wenn wir einmal zu ihm umgekehrt sind, als seine Freunde. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, das muss einen eigentlich sprachlos machen, denn der Sohn Gottes nennt mich einen Freund, nicht sein Diener, kein Regel- und Anweisungsbefolger, nein, ein Freund. Freundschaft mit dem Sohn Gottes. Freunde, denen alles anvertraut wurde, die den gleichen Kenntnisstand haben, die eingeweiht wurden in die Geheimnisse der Gotteskindschaft. Und nein, natürlich wissen wir noch nicht alles. Auch mein bester Freund weiß nicht alles über mich. Aber ich habe auch nicht wirklich Geheimnisse vor ihm. Er darf mich alles fragen und ich werde alles beantworten. Ich fühle mich mit ihm verbunden und das geht auch mit Jesus. Da ist eine ganz tiefe, innige Verbundenheit. Gemeinschaft, Vertrautheit, eben echte Freundschaft. Kennst du das? Weißt du, wovon ich rede? Hast du eine Vorstellung von dieser Freundschaft mit Jesus im Kopf? Lösen die Worte vielleicht gerade Freude aus? Oder eher Irritation? Wenn sie dich irritieren, dann lade ich dich ein zu dieser Freundschaft mit Jesus. Sie ist nur ein Gebet entfernt, ein Hinwenden an Jesus. Einmal ehrlich sagen, ich will mit dir leben. Ich will annehmen, was du mir schenkst. Ich kehre um von dem Weg, den ich alleine gehe, wo ich das mache, was ich selber für richtig halte. Ich will nämlich deinen Weg gehen. Und dann gilt, was Jesus in Vers 16 sagt. Das ist nämlich tief. Vers 16, Kapitel 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich ausgewählt, sondern ich habe euch ausgewählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hinausgeht und reiche Frucht bringt und eure Frucht wird Bestand haben. Dein Leben wird Frucht bringen. Du wirst verändert werden, zum Guten, ja zum Besseren, transformiert, Jesus ähnlicher. Und das verändert nicht nur dich, sondern auch deine Welt. Und diese Frucht, sagt Jesus, wird Bestand haben. Das tröstet mich. Manchmal tue ich etwas, wovon ich überzeugt bin, dass es richtig ist, aber es ist schwer. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Wirkung hat. Ob jemand spürt und fühlt, was es mir bedeutet hat oder was es mich gekostet hat. Aber Jesus sagt, dass das, was er in uns bewirkt, das hat Bestand. Es hat Wirkung. Es bleibt nicht folgenlos, sondern es bringt reiche Frucht. Dieser Text endet mit einem Gebot, mit dem Liebesgebot. Wenn ihr Jesus lieben wollt, dann ist das das Gebot. Ihr sollt einander lieben. Es ist aber auch das, was uns immer leichter fällt, wenn wir mit Jesus verbunden sind und bleiben. Das Lieben. Das Lieben, denn wir lieben uns, wir lieben Gott und wir lieben unsere Mitmenschen. Weil dieser Rabbi, der so viel mehr als ein Rabbi ist, damit einfach nicht mehr aufhört mit dem Lieben.